Ich würde gern, Thomas, mit dir anfangen. Und zwar, du warst Anfang des Jahres auch in Davos. Und da hast du, glaube ich, auch so ein bisschen so die Weltstimmung mitgenommen. Kannst du uns berichten, was waren so die Hauptthemen dort? Was für Risiken siehst du momentan? Wie gehst du, wie geht die SAP eigentlich mit diesen weltpolitischen Bewegungen gerade um?
Gut, ich glaube, das ist jetzt eine tiefe Frage, da braucht man die nächsten 30 Minuten, aber Spaß beiseite. Ich glaube, was man in Davos schon gemerkt hat, ist ganz klar, dass wir in einer neuen Welt leben, in einer neuen Ära.
Ja.
Und die letzten paar Jahre auf jeder Präsentation habe ich mir gesagt, wir leben in so uncertain times. Das ist falsch, es ist extrem certain. Wir wissen, dass wir die Geopolitik anders einschätzen müssen. Die Welt, in der wir hier alle groß geworden sind, die ist anders geworden. Globalisierung ist anders geworden, multilaterale Abstimmungen sind anders geworden. Wir müssen realisieren, dass auch das Geschäftsmodell Deutschlands sich natürlich ändern muss an der Stelle. Und das bedeutet zum einen, dass wir aktuell 66 Kriege parallel auf der Welt haben, ist natürlich das eine Zeichen. Was das bedeutet für die Wirtschaft, ist, was wir aktuell sehen, wenn die Wirtschaftsministerin die Prognose auf 0,5% reduziert hat. Und da darf man nicht vergessen, bei 0,5%, 0,3% davon sind zwei Feiertage, die aufs Wochenende fallen. Und 1 Prozentpunkt sind die Investitionen vom Staat. Das bedeutet, wir haben seit 6 Jahren einen wirtschaftlichen Decline in Deutschland. Und das ist erstmal ein Fakt. Und da stehen wir. Und dann müssen wir natürlich schauen, was müssen wir tun. Und ich stimme ihm natürlich voll und ganz zu. Außer bei dem einen Statement. Er hat gesagt, wir müssen Kompromisse machen. Ich glaube nicht, dass wir Kompromisse machen müssen, um am Ende des Tages wirklich erfolgreich zu werden. Und es ist sicherlich spannend zu sehen. Auf der anderen Seite, was wir auch gerade sehen, es war auch ein sehr großes Thema in Davos, ist künstliche Intelligenz und die Disruption der künstlichen Intelligenz und was das natürlich auch bedeutet an der Stelle. Wir haben auch technologisch eine ganz andere Thematik, mit der wir umgehen müssen, wie Menschen in Zukunft arbeiten, wie Unternehmen funktionieren. Und man sieht ja auch im SAP-Aktienkurs, da gibt es auch einen kleinen Impact auf Firmen, was das natürlich bedeutet. Und ich denke, das ist jetzt sicherlich was wir angehen müssen. Und was man da natürlich gemerkt hat, aber das war jetzt nicht dieses Jahr, das hat sich entwickelt über die letzten Jahre, dass Technologie Geopolitik geworden ist. Das bedeutet, dieses Thema digitale Souveränität hat natürlich auch eine ganz andere Rolle gewonnen in der Zeit. Und das sind sicherlich alles spannende Themen, mit denen man sich beschäftigen muss und entsprechend Lösungen finden muss.
Ich habe direkt zwei Nachfragen. Da muss ich tiefer bohren. Geschäftsmodell Deutschland muss sich ändern, hast du gesagt. Und wir sollten keine Kompromisse eingehen. Kannst du da ein bisschen konkreter werden bei beiden Themen?
Na gut, ich denke, wenn man sich überlegt, Deutschland ist groß geworden als Exportweltmeister mit globalem Handel. Globaler Handel ist schon mal anders. Deutschland hatte natürlich Wettbewerbsvorteile. Einige davon sind aktuell schwierig. Energiekosten, schwierig. Arbeitszeitflexibilität, schwierig. Da könnte man jetzt die Liste noch länger machen. Das bedeutet, wir müssen uns schon überlegen, wofür steht Deutschland? Und ich bin wie du absoluter Optimist. Ich bin absoluter Fan von Deutschland und großer Europäer. Das bedeutet, ich glaube tatsächlich, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt. Aber bei dem Thema Kompromisse bin ich skeptischer, weil wenn wir jetzt 6 Jahre in Folge kein Wirtschaftswachstum haben und unseren Wohlstand halten wollen, das wird ein Spagat, der wird wehtun und darüber muss man auch ehrlich miteinander kommunizieren. Und ich glaube, das vermisse ich momentan so ein bisschen im Bund, aber gegebenenfalls auch im Land, dass wir da entsprechend richtig darüber diskutieren.
Ja, über das Thema Politik sprechen wir am besten gleich nochmal. Ich würde gerne die Anschlussfrage an Christine stellen. Christine, du hast Erfahrung bei großen Konzernen. Du warst im Lidl-Vorstand lange Zeit. Dann bist du jetzt sehr aktiv als Investorin, als Aufsichtsrätin. Wie ist so die Stimmung bei Startups und Co.? Eine Sache, weil ich gerade zum ersten Mal den Adrian Thoma sehe, bevor ich dir die Frage final stelle. Adrian, toll, dass du da bist. Mir ist aufgefallen, wenn du ganz kurz aufstehen könntest, du bist ja auch Table-Captain. Ich war vor kurzem in Stuttgart. Ich habe dich gerade zum ersten Mal gesehen, deswegen fällt es mir gerade ein. Bitte, ja. In Stuttgart habe ich dich gesehen. Da war ein Panel von Christian Klein, das ist der Vorstandssprecher der SAP, und dem Manuel Hagel. Und der Manuel Hagel hat gesagt, ja, wir haben so Institutionen, Startup-Institutionen in Baden-Württemberg. Der Adrian Thoma ist heute da. Dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie tief du eigentlich in der Startup-Welt verwurzelt bist, um die Brücke zu Christine zu schlagen. Ihr arbeitet auch zusammen bei gewissen Themen.
So. Ich auch gleich drüber berichten.
Genau, jetzt habe ich den Bogen geschlagen. Jetzt bitte, Christina.
Was war die Frage?
Genau, die Frage, die Anschlussfrage war im Grunde, der Konzern sieht die Welt jetzt gerade so, wie sie ist. Wie sehen das die Startups aktuell?
Ja. Ja, wie sehen die Startups da? Ich glaube, das würde ich mal sehen in ganz unterschiedlichen Phasen, wo die Startups gerade stehen. Wir haben ja zum einen die Startups, die jetzt gerade dabei sind, mit ihren tollen Ideen auf den Markt zu kommen, mit ihren Innovationen, die in der absoluten Gründungsphase sind, die ihr MVP haben und die vielleicht jetzt kleinere Investoren suchen, also Business Angel. Da sind wir in Deutschland, ja, mittelmäßig gut aufgestellt. Also wir wissen alle, dass es wirklich noch sehr viel mehr privates Kapital gibt, was wir unbedingt aktivieren müssen. Da passiert einiges und da passieren auch viele tolle Projekte gerade. Aber was ich öfter immer sehe und vielleicht sind hier auch ein paar andere Business Angel noch mit dabei. Ich habe so ein bisschen auch gerade das Gefühl, wir versuchen oder wir geben ganz viel von unserem Kapital in diese Ideen, in die Teams, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und das passiert ganz viel hier in Deutschland, wobei auch unsere Gründerquote, ja, glaube ich, mit 8% im Vergleich zu USA noch sehr, sehr niedrig ist. Aber die Skalierungsphase passiert dann öfter in den USA. Und das ist halt was, wo ich sage, also deswegen jetzt die unterschiedlichen Phasen, wo ich sage, das ist überhaupt nicht schön für uns mit anzusehen, weil wir brauchen die Innovation hier in Deutschland und wir brauchen unbedingt dieses Growth-Kapital. Und ja, da gibt's halt tolle Projekte. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt schon drüber sprechen wollen oder später.
Ja, aber dann ist die Frage für mich, haben wir überhaupt das Kapital, um mit Amerikanern mitzuhalten? Also Pip Klöckner hatte heute Mittag gesagt gehabt, was da investiert wird.
Ja, er hat, glaube ich, die Zahl 220 Milliarden gesagt. Ich habe irgendwie eine Zahl im Kopf um die 180 Milliarden, das ist egal. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie genau das jetzt ist. Und wenn ich es richtig habe, in Deutschland investieren wir rund 10 Milliarden, 8 Milliarden, 10 Milliarden. Also das ist nicht einfach nur ein Unterschied, das ist eine ganz andere Liga.
Ja.
Und,
also 10 Milliarden.
10 Milliarden im Vergleich zu 180 oder er hatte 220 Milliarden gesagt. Also wirklich eine ganz, ganz andere Liga. Und wir brauchen einfach dieses Großkapital. Und das Kapital ist da. Es muss nur weiter aktiviert werden. Und das ist auch eine Sache, wo wir zum Beispiel auch mit Adrian zusammen auch dran gearbeitet haben und uns auch überlegt haben, was fordern wir denn auch von der Politik? Was benötigen wir? Und das sind halt Investitionszuschüsse, es sind die Verlustrechnungen, also vieles, was wir heute sogar auch schon gesagt haben, um es einfacher zu machen, um zum einen als Business Angel aktiv zu werden, aber um auch dann das hier für uns nochmal attraktiver zu gestalten.
Es ist super einfach, immer auf die Politik zu zeigen, Aline. ich weiß aber, dass es nicht so einfach ist. Also ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen Bundespolitik und regionaler Politik, sage ich jetzt mal, kommunaler Politik. Du als Heidelbergerin, die da auch mitentscheidet, was da passiert. Also du weißt wahrscheinlich, was in den ganzen Zimmern besprochen wird, was für Probleme die Unternehmen haben. Was ist so dein Eindruck? Was wie stehen wir aktuell da? Ist die Stimmung gut, schlecht, positiv gerichtet? Wir haben jetzt aus Davos was gehört, wir haben uns Startups was gehört. Aber jetzt mal wirklich regional hier aus Heidelberg. Wie ist die Stimmung?
Also, wir haben ganz, ganz viel gehört. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier mal das Publikum öffnen würden, haben wir danach ihren Bauchladen voll an Eindrücken. Und das ist, glaube ich, was wir als Kommune tun müssen. Wir sollen nicht Antworten geben, wir sollen erstmal zuhören. Und dieses Zuhören ist eigentlich das Elementare, um wirklich zu verstehen, was können wir dann tun? Weil wenn wir nicht erst wirklich in diese Challenge eintauchen und sehen, wo können wir ansetzen, dann werden wir ganz tolle Programme oder Projekte starten, die aber eigentlich am User oder am Bedarf vorbeigehen. Und dieses Zuhören ist eine Haltungsfrage und es passt eigentlich auch so ein bisschen zu dem Thema, was du vorhin angeschnitten hast. Das ist eine Mindset-Frage. Wir sind hier auf der Sunny Side of Life. Uns geht's hier doch sehr, sehr gut. Natürlich haben wir ganz große Herausforderungen. Auch wir als Kommune. Ja, also wer, ich sag mal, innerhalb eines Doppelhaushalts 90 Millionen Euro weniger hat, Und das ist nicht, weil wir plötzlich so steigende große Veränderungen haben, sondern weil Bundeszuschüsse wegfallen beziehungsweise die Gewerbesteuer einbricht. Und spätestens dann weiß ich, dass was wir als Kommune tun müssen, ist in Wirtschaft investieren, indem wir Flächen bereitstellen, indem wir ermöglichen, das sind dann so Ad-hoc-Aktivitäten, die einfach wirklich den Weg ebnen, um zu sehen, wo gibt's Entwicklungsflächen. Unsere Wirtschaftsförderung muss ein Sparringspartner sein. Das ist nicht mehr das Amt für Wirtschaftsförderung, sondern zukünftig ein Business House, wo ich auch hingehen kann, wo ich dann die Unterstützung brauche, die ich wirklich brauche und nicht in Programme verortet werde, die einfach nur öffentlich aktiviert oder existieren. Wir müssen aber auch vorausschauend sein. Und ich glaube, das ist auch ein Thema für Kommunen, zu überlegen, wo geht die Reise hin, wo sind Potenziale, wo müssen wir hin entwickeln. Wir haben hier in der Region wirklich noch Flächen. Wir für jetzt Heidelberg sprechen, haben Petrie Henry Village. Das ist unsere letzte noch mögliche Konversionsfläche neben so ein paar interkommunalen Möglichkeiten, die da sich noch auftun. Die können wir jetzt richtig entwickeln, so dass wir auch wirklich wirtschaftsorientiert sind und dann wieder uns das auch leisten können, wofür Heidelberg steht. Bildung, Kultur, Soziales etc. geht aber nur, wenn auch die Finanzlage stimmt. Also ich glaube, das Thema Finanzen trifft alle. Und wenn wir aber alle zusammenpacken, und das haben wir, ich glaube, wir kommen nachher nochmal drauf, wirklich hier in der Region, wir haben so ein Engagement, so eine Power, seh dich nur an, das zu veranstalten. Ja, und das jetzt im fünften Durchlauf. Immer wieder den Antrieb zu haben, Menschen zusammenzubringen und zu sagen, ich bringe was für diese Region ein. Diese Power zu heben, das ist ein Riesenfront und ich sag's mal so, das macht für die Zukunft stark.
Stark. Jetzt, wenn ich Thomas dich fragen dürfte, gleich super aufwendige Frage, aber wenn du dir was wünschen könntest, kommunal, auf Landesebene und auf Bundesebene im Kontext von Politik, wenn du dir was als Konzernlenker wünschen dürftest, was wären diese Punkte?
Ich meine, ich glaube auch, was du vorhin erwähnt hast, man muss nicht immer auf die Politik schauen. Als Unternehmer kann man auch selbst Entscheidungen treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wenn Firmen Ausreden suchen, dass die Politik was machen muss, um erfolgreich zu sein, dann liegt es wahrscheinlich eher in der Unternehmung, nicht die richtige Innovation zu haben. Also zuallererst schaue ich da auf uns, was wir machen können. Und wir können ja unternehmerische Entscheidungen, Risiken eingehen. Da brauche ich auf niemanden warten. Also zuallererst, glaube ich, muss jeder vor seiner eigenen Haustür können, das Wichtige tun. Und dann, klar, natürlich würden wir uns freuen, weniger Bürokratie, weniger Regulatorik. Und ich glaube da, um ganz ehrlich zu sein, schaue ich nicht nur nach Deutschland, sondern auch ein bisschen nach Europa. Weil die Europäische Union, da gibt es schon verschiedenste Regulatorik, die macht es schwierig. Also wir haben es ja gerade eben schon gehört, allein CSRD und dergleichen. Ich meine, eine Firma wie SAP hat halt hunderte von Anwälten. Das bedeutet, ich kann irgendwie zwischen dem EU-AI-Act, dem EU-Data-Act und dem GDPR irgendwie noch einen Sens draus machen. Das Problem, was ich dabei allein schnapp, dass ich in Deutschland 18 verschiedene Datenschutzbeauftragte habe. 18. Bayern hat 2 und dann haben wir noch einen im Bund. Okay, und wenn ich jetzt einen Vertrag mit der BASF mache, die hier keine 20 Kilometer von der SAP entfernt sind, dann habe ich die Diskussion, dass beide Datenschutzbeauftragte unterschiedlich das europäische Datenschutzgesetz interpretieren. Weil es ja nicht so, dass das straight ist. Das bedeutet, der Vertrag hat ein halbes Jahr länger gedauert, weil die Datenschützer sich nicht einig waren, Gesetz zu interpretieren. Das bedeutet, ich glaube, wenn ich mir was wünschen dürfte, die Europäische Union sollte verstehen, dass wir nicht nur darüber reden sollten, dass wir 450 Millionen Bürger in der EU haben und deswegen so stark und groß sind, auch im Vergleich zu Amerika. Der Unterschied ist ja, wir haben so viele Bürger, aber wir haben kein einheitliches Element, keinen eigenen einheitlichen Wirtschaftsraum, keinen einheitlichen digitalen Raum. Auch da wird ja viel drüber gesprochen, nur das Hyperscaler, bla bla bla. Die Realität ist, ich habe 27 Anfragen für souveräne Clouds in Europa. Und Cloud bedeutet Scale. Aber wie kriege ich denn Scale, wenn ich das 27 Mal teile? Das bedeutet, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin super happy hier in der Region, bin ein absoluter Verfechter von der Region, auch Teil von der MAN. Ich glaube, wir machen das sehr viel richtig. Aber ich glaube, für eine Firma wie SAP, da will ich tatsächlich gar nicht in Deutschland anfangen, sondern bei der Europäischen Union, die es sicherlich leichter machen könnten, die auch ein bisschen wirtschaftlich fördernder sein könnten. Und da, glaube ich, haben wir einen großen Weg zu gehen.
Das Thema bei der SAP ist ja, ihr seid ja unglaublich wichtig auch für Deutschland an sich. Also quasi der letzte verbleibende Softwareentwickler. Also an euch hängt auch relativ viel. Und wenn ich bedenke, Aktienkurs ist ein bisschen gefallen, du hast
Einstiegskurs, geht auch wieder hoch.
Ja, genau. Ihr habt direkt, wenn ich so direkt sagen darf, mehrere Baustellen. Thema Regulatorik, Thema Gesetze und jetzt auch das Thema KI. Und vielleicht hier auch den Schwung zu machen, nochmal zu dem Panel mit Pip Klöckner. Was sind da eigentlich eure größten Baustellen, wenn du an das Thema KI denkst?
Ich glaube, um hier auch direkt den Elephant in the Room anzusprechen. Es gibt ja dieses Thema Software as SaaS oder SaaS-Apokalypse und dieser ganze
Nonsens. Das hat der Pip vorhin gesagt, SaaS-Okalypse.
Das ist, und ich glaube, man muss es halt wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückbringen. Und deswegen bin ich auch überzeugt, in den nächsten paar Quartalen wird sich das alles wieder entwickeln. Weil schauen wir uns mal eine SAP an, um das mal zu erklären. Wir haben 440.000 Kunden weltweit, die businesskritische Prozesse damit abhängen. Nicht irgendwie nice to have irgendwas, sondern businesskritisch. Da wird kein Flugzeug mehr produziert, da wird kein Schuh mehr produziert. Da wird, also das ist ja alles in unseren Produkten drin. Die zu ersetzen ist schwierig, auch allein aus dem Grund, wir sind in mehr als 160 Länderversionen verfügbar, mit der kompletten weltweiten Regulatorik, mit der kompletten Sprache, 65 Sprachen.
Du hast mich überzeugt, ich kaufe die Aktie.
Und das ist erstmal bloß der Mode, das ist bloß, was wir tun.
Ja.
Und dann kommt natürlich dieses Thema, was macht jetzt KI? Und gerade bei KI, und deswegen wird KI ein Beschleuniger für die SAP sein, weil KI basiert auf Daten. Wo werden denn die Daten generiert und gespeichert? In Business-System. Um entsprechend hochwertige KI-Szenarien zu bauen und Agenten zu bauen, brauche ich den Business-Kontext. Wo kriege ich denn hin? Das ist die Kombination von Business-Daten, Business-Prozessen und der Governance drumherum. Wo ist das? In unserem Business-System. Das bedeutet, wir gehen sogar davon aus, dass KI ein Beschleuniger ist für unser Business. Aber klar, wir sind natürlich in dem Multiple-Compression am Markt mit allen Software-Aktien natürlich runtergegangen. Und es geht genauso wieder hoch. Man hat letzte Woche, wir haben die Zahlen veröffentlicht, wir sind grundsolide. Ich meine, 27% Cloud-Revenue-Wachstum, 25% Kunden-Cloud-Backlog-Wachstum auf einer Basis von 22 Milliarden. Also die Fundamentals sind phänomenal. Aber der Markt muss das natürlich jetzt erst wieder sehen. Wir müssen beweisen, dass unsere KI-Szenarien bei unseren Kunden den Mehrwert bringen. Und wie gesagt, dann geht der Aktienkurs auch wieder hoch. Aber sind wir wieder angetreten wie 2020, müssen wir es dem Markt beweisen. Ich glaube, die SAP kann das. Wir haben es ein paar Mal bewiesen. Wir werden
100%. Also ich hoffe auch, dass es funktioniert. Also wäre, glaube ich, für uns alle nicht so schön, wenn es der SAP nicht so gut geht. Und da habe ich direkt die Frage an Christine. Der Pip Klöckner hat vorhin gesagt gehabt, Startups können eigentlich gar nicht mehr mit großen Konzernen arbeiten, weil da einfach unterschiedliche Tools benutzt werden, KI auf der einen Seite eingesetzt wird bei Startups, bei großen Konzernen, ich nehme mal die SAP außen vor, da nicht eingesetzt werden. Das heißt, man spricht auch gar nicht mehr die gleiche Sprache wahrscheinlich. Empfindest du das genauso? Also ist es wirklich so, dass Startups in der aktuellen heutigen Situation gar nicht mehr kompatibel sind, mit Konzernen zu arbeiten?
Also nicht kompatibel würde ich jetzt nicht sagen. Ich würde aber sagen, dass Startups definitiv viel, viel mehr mit Konzernen zusammenarbeiten sollten oder besserum Konzerne sollten mehr mit Startups arbeiten. Ich glaube, sie brauchen sich gegenseitig, um einfach innovativer und auch schneller zu werden. Die große Herausforderung ist ja, dass große Konzerne, ich war ja selber in einem, dann doch nicht so schnell sind wie Startups. Ich habe natürlich immer gedacht, in meiner Lidl-Zeit, wir sind die absoluten Schnellboote, aber am Ende sind wir doch auch nur ein Dampfer gewesen und das dauert halt alles auch ein bisschen länger. Es ist eine andere Governance-Logik, es ist doch eine andere Risk-Affinität da, es ist eine andere Art da, wie man zum Beispiel auch über Incentives nachdenkt. Im Startup geht es doch mehr darum, okay, wann kriege ich das nächste Produktrelease raus, ne? Wie schnell bin ich? Im Konzern, das geht, denkt man ja bei Incentives auch eher so ein bisschen auch an die eigene Karriere und Absicherung.
Ja, genau.
Aber ich glaube, das ist wirklich für uns in Deutschland ein absolut riesengroßer Hebel, wenn wir viel, viel mehr zusammenarbeiten. Und da gibt es so viele Möglichkeiten von Spin-offs, von nicht selbst machen, sondern was dazu kaufen. Macht die SAP ja auch sehr, sehr oft viele tolle Startups, die auch mit dazukommen. Und halt auch die Partnerschaften. Und da auch gerne vielleicht so ein kleiner Appell an Mittelstand und auch an die Konzerne, traut euch das zu. Wir haben vorhin, war ja auch so das Thema, ja, wenn da jetzt ein junger Gründer kommt, gerade mal anderthalb Jahre irgendwie auf dem Markt, hat jetzt nicht die lange Runrate, traut denen das auch zu, macht mit denen kleine Projekte, seid als Pilotpartner da vor Ort und wenn ihr Aufrufe bekommt, wie zum Beispiel, also kann ja nur sein, rein hypothetisch, der Adrian und ich, wir würden einladen zu einem Dinner, wo wir Startups und Konzern und Mittelstand zusammenbringen wollen.
Im Schloss Heidelberg.
Nee, es könnte rein hypothetisch der 24. September in Stuttgart sein. Und wenn ihr da von uns zum Beispiel eine Einladung bekommt, dann kommt auch mit dazu. Das heißt, wenn ihr noch nicht mit Startups zusammengearbeitet habt, dann hört euch das an. So, und warum mache ich da jetzt gerade so einen Appell? Ich selber war 20 Jahre bei Lidl und habe nicht mit einem einzigen Startup zusammengearbeitet. Jetzt bin ich Investorin, habe selbst viele Investments auch gemacht und denke mir einfach, oh, wenn ich das damals gehabt hätte. Ja, also nutzt die Chance, die dieses tolle Ökosystem, was wir hier in Baden-Württemberg auch haben, und traut euch daran. Ja, also es ist wirklich, wir brauchen das und ich glaube auch eine SAP braucht da noch mehr Startups und noch ein bisschen mehr Innovation.
Also wenn du möchtest, kann ich im Anschluss, wenn du den Termin fix hast, gerne an den Verteiler die Info rausschicken, wann die Information, wann das Event bei euch ist. Super, machen wir so. Aline, ich habe jetzt eine Frage an dich und zwar, du
darf
bist
ich da noch mal gerade
gerne.
Also ich glaube, dasselbe gilt für den Staat oder Kommunen. Ja, also du hast vorhin das Beispiel Aleph Alpha gebracht. Das war für uns der Innovationsbooster als Heidelberg, der für uns zu einer Zeit kam, da gab's doch kein ChatGPT. Da kamen wir mit einem Gründer, Jonas Andreudis, ins Gespräch, der da sagt, ich habe da so eine Idee. Ne, schau mal, was der Computer da alles macht mit Go und Schach und Chess und was er dann alles gezeigt hat. Und hat dann einfach gesagt, ich würde es gerne testen. Mhm. Und das war eigentlich der Beginn für uns, für eine neue auch Ära, der Einstieg in KI, der Einstieg in Large Language Models als Test-City. Und das ist auch die Haltung, dass wir sagen, wir müssen eine Sandbox-City sein, wir müssen Innovationen testen.
Sandbox-City, ja. Finde ich cooler Begriff.
Ja, das ist für uns ganz klar ein Mindset. Das zieht sich immer mehr durch, dass wir sagen, wir müssen einerseits selbst testen. Wir testen jede Lösung. Ich bin für den Innovationsbereich verantwortlich. Das heißt, alles, was wir entwickeln, wird getestet. Prototyping wird skaliert von dem Kleinen in den Bereich Stadt rein, aber auch über den Stadt raus. Wir machen jährlichen Innovationstag, um wirklich dieses Mindset zu verändern. Nur wenn wir dieses Mindset ändern, können wir auch mit Startups agieren und arbeiten. Und wir haben sie hier. Und für mich war vor zweieinhalb Jahren eine Reise nach Tallinn wirklich, ich sag mal, augenöffnend. Mittlerweile haben wir eine Innovationspartnerschaft mit Tallinn, kooperieren auch dank der Sparkasse mit einem ganz tollen Programm, das heißt Test in Heidelberg, Test in Tallinn. Wir haben hier Teledriving kürzlich gehabt. Hier.
Teledriving.
Mhm. Was eigentlich hier null möglich ist, weil die Regulatorik und die Vorgaben und ach, ich weiß gar nicht, was wir da alles an Herausforderungen gestemmt haben und stemmen werden. Aber wenn du nicht Testzonen gibst, und die haben wir, und diese Testzonen sind für Startups gut, die sind für Kommunen gut, die sind für die Bürgerschaft gut, darum geht's. Wir wollen das Leben erleichtern. Deswegen sage ich auch immer, auch wir müssen Startup können und wir müssen eigentlich uns selbst als Innovationshub verstehen. Neben den ganz klassischen verwaltungstechnischen und klassischen Aufgaben wie Bürgerämter etc. Aber auch das geht virtuell. Ich kann mich heute, egal von wo auf der Welt, hier in dem Bürgeramt letztendlich um einen Termin bitten und dann, also bitten ist sogar das falsche Wort, ich registriere mich, läuft relativ automatisiert und hole dann mein Visa-Pass oder was auch immer ab. Also solche Wege müssen wir gehen und das entlastet dann auch wieder Unternehmen.
Nochmal Stichpunkt Sunny Valley.
Ja.
Kannst du dazu was sagen?
Ja, da kann ich auch gern was zu sagen. Ich muss ein bisschen aufholen, weil eigentlich sind wir alle drei in irgendeiner Form und hier sitzen im Publikum noch mehrere, ich sage es mal so, Partner und Akteure, die sich einer Bewegung angeschlossen haben. Ich nenne es jetzt Extra-Bewegung, die wir vor einem Jahr gestartet haben. Und zwar war auch basierend auf diesem Mindset, lasst es uns mal mutig sein, lasst uns das Thema Startup-Ökosystem nochmal neu bauen. Und wir haben Menschen angesprochen, unterschiedlichste Art und Weise, die sich, und das fand ich total toll, größtenteils auch noch nicht kannten und darüber kennengelernt haben. Weil normalerweise, wir kennen alle das Startup-Ökosystem, wir kennen die Player. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir wollen ein System bauen, nochmal auf wirklich ein Greenfield Approach starten. Wie sieht die ideale Startup-Schmiede der Zukunft auf? Was brauchen wir? Aber haben groß gedacht. Mhm. Also Ziel 200 Startups. Und wir reden jetzt von Startups und nicht von Gründungen. Ja, wir brauchen dazu Kapital. Wir brauchen dazu ganz viel Power und wir laden ein, dazu mitzumachen. Also nicht der Ruf nach dem Staat, förder mal und mach mal, sondern einladen, mitzugestalten. Und diese Bewegung ist größer geworden.
Stark.
Du warst beim zweiten oder dritten Mal, glaube ich, dabei. Und wir wachsen, brauchen aber auch dazu eine Grundstruktur, weil es ist schön, wenn man Ideen hat. Da macht man nette Dinners und nette Runden und noch ein Netzwerktreffen. Jetzt geht's an den schwierigen Teil. Das heißt auch, wir brauchen selbst Finanzierungsmöglichkeiten, um diesen Sockel aufrechtzuerhalten.
Ich glaube, der Thomas arbeitet bei einer Firma, die relativ viel Finanzierungsmöglichkeiten hat.
Wir machen damit keine Sorgen.
Ja. Und am Ende, was halt toll ist, bei der Initiative Wissenschaft, Startups, Konzerne, Mittelstand, alle kommen zusammen, um wirklich hier in der Region ein Ökosystem zu schaffen, um dort auch die besten Startups hervorzubringen und dann mit Großkapital auch wirklich sie hier zu behalten. Weil das ist das, was wir benötigen. Und das wird was Großartiges.
Stark. Ich liebe
und wir brauchen die Sichtbarkeit.
Ja.
Du sprachst den Namen Sunny Valley an. Jetzt kann man natürlich wissen, Heidelberg hat Palo Alto als Partnerstadt. Da sieht man schon so ein bisschen so ein Silicon Mindset und so ein Silicon Valley Spirit. Das Valley-Begriff, ich will jetzt gar nicht über den Namen diskutieren. Arbeitstitel.
Ja.
Aber die Idee, was haben wir denn hier? Wir haben hier, ihr wart alle heute vom Sonnenschein gesegnet. Ja. Dieses Schloss in dieser tollen Jahreszeit mit diesem Sonnenschein, das strahlt auf die gesamte Region aus. Und so denken wir auch. Also nicht Heidelberg, nicht nur Metropolregion, sondern MAN Plus. Ja, der Schritt jetzt nach Mainz letzte Woche. Mhm. Ja, im Life Science Bereich wären wir alles andere als, ich sag mal so, blöd, wenn wir nicht mit den Partnern auch kooperieren. Wir wollen mit Heilbronn, das ist die andere Achse, den Schulterschluss zu suchen, weil wir als Region international dann auch wahrgenommen werden und das zieht auch wieder Kapital an.
Stark. Gott sei Dank sind da ein paar Akteure am Machen. Ich muss so langsam die Abschlussfrage stellen, weil sonst die Schlossweinstube bei mir jetzt auch gleich klingeln wird. Ich würde gern dir die Frage stellen, Thomas, und zwar vielleicht ein bisschen fiese Frage. Was haben wir hier in Deutschland vielleicht in letzter Zeit nicht so gut gemacht? Was hat die SAP als einer der Leistungsträger in Deutschland vielleicht nicht so gut in letzter Zeit gemacht? Und was sollten wir definitiv besser machen, um da gewappnet sein für die Zukunft?
Ich bin ja ein positiver Mensch, also nicht immer die Frage, was haben wir schlecht gemacht, sondern was können wir noch besser machen? Und ich glaube,
so kann man es auch ausdrücken.
Die SAP ist auch ein tolles Beispiel, wie was wir einen Turnaround wir geschafft haben in dieser Cloud-Transformation. Und
Cloud,
das ist ja nicht von jeher gekommen, sondern es war harte Arbeit. Und ich glaube, das zeigt, was in Deutschland steckt. Und das ist genau der Punkt. Wir haben so tolle Talente. Ich meine, wir haben ja ein paar von den Startups hier schon angesprochen, aber ich glaube, manchmal machen wir uns in Deutschland zu klein. Wir machen uns manchmal auch in Europa zu klein für die Capabilities, die wir haben. Wenn irgendjemand auf X oder Krog irgendwelche Bilder generiert, das kommt halt vom Black Forest Lab in Freiburg an der Stelle.
Stark.
Der Erfinder von Stable Diffusion ist halt der Professor Omer in der LMU in München. Das bedeutet, wir machen uns manchmal viel zu klein. Und das, wenn ich da einen Appell machen sollte, wir sollten in Deutschland wieder ein bisschen mehr mit breit geprellter Brust nach vorne gehen. Und auch in der aktuellen Weltpolitik ist es, glaube ich, umso wichtiger, auch sich auf die Stärken zu besinnen, die wir haben. Nicht immer zu diskutieren, was haben wir nicht oder wie auch immer, sondern vielmehr auch zu verstehen, was für Möglichkeiten wir haben. Und da, glaube ich, haben wir tolle Möglichkeiten in Deutschland, in Europa. Und die müssen wir viel mehr wieder hervorbringen. Und dann geht es auch entsprechend hoch. Bin ich absolut überzeugt.
Ich bin happy, dass ihr positiv gestimmt seid. Vielen Dank für das tolle Panel. Ich danke euch.
Dankeschön.
Danke.